Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Hast du denn einen leckeren Tee vorbereitet?
Ich habe selbstverständlich einen leckeren Tee vorbereitet und zwar, der Name ist abgerissen, ich glaube, es ist Ingwer-Zitrone.
Hattest du die nicht
Ingwer
beim letzten Mal schon?
Ingwer 25%. Ich glaube auch, aber es ist ein anderer Ingwer-Zitrone. Ingwer 25% Süßholz, Zitronengras, Zitronenschale, Pfefferminze, Pfefferschwarz und Hibiskus. Ich werde gleich probieren, ob ich den Hibiskus rausschmecke.
Klingt auf jeden Fall sehr fruchtig, sehr hell. So, wenn man so an die Farben der ganzen Früchte denkt, passt ja heute wieder mal wie Faust aufs Auge, was das Kapitel betrifft.
Es ist ein Laurel in Tee.
Ja. Oder ein Telperion-Tee.
Aber dann müsste ja dafür nicht Silber sein.
Ah, stimmt. Ah, schauen wir mal, wann ich die beiden Bäume endlich auseinanderhalten kann.
In einem Jahr.
Ja, schauen wir mal.
Aber sie sterben bald. Du hast nicht mehr so viel Zeit.
Ach, alles gut, alles gut. Immer diese Spoiler hier am Anfang der Sendung.
Sorry.
Wollen wir uns doch mal das Feedback anschauen?
Oh ja. Wir hatten ja die Feedback-Folge vor 2 Wochen. Und es kam ein Feedback zu der Feedback-Folge. Und zwar hat Markus, der uns da was geschrieben hatte zum Finger Gottes, also zum Eingreifen Gottes in die Geschicke von Ada, hatte uns jetzt nochmal ein sehr langes Feedback zum gleichen Thema geschrieben. Möchtest du es einmal vorlesen, Tobias?
Wie ich mit meinem Feedback versucht habe zu erklären, liegt es für mich auf der Hand, dass innerhalb Ardas höhere Mächte am Werk sind. Der Leser hat die Möglichkeit zu vergleichen und mit dem Gegenüber zu stellen, was für spirituelle oder religiöse Menschen in unserer Welt für Existenz gehalten wird. Oder nicht? Welcher Gedanke fehlt also bei meiner Ausführung? Literatur im Allgemeinen kann und muss eben nicht zwangsläufig so verstanden werden, wie es der Autor, die Autorin beabsichtigt oder eine sich heraushebende Gruppe aus von anderen Lesenden erwartet. Dies gilt, denke ich, für alle Formen der Kunst. Obwohl ich Christ bin oder gerade deswegen, erlaube ich mir zu sagen, Tolkiens erdachter Kosmos Iluvatars darf nicht mit unserem realen Universum und, ich füge bewusst hinzu, einen für glaubenden, existierenden Gott zu stark in einem Vergleich gezogen oder, weitaus fataler, ausgetauscht werden. So meine ich, dass J.R.R. Tolkien mittels seiner fantastischen Konstrukte, dem Leser seine hier und da durchscheinende religiöse geprägte Anschauung niemals aufzuzwingen versuchte. Und somit kann ich die differenzierte Betrachtungsweise mit Tobias teilen. Denn jeder persönlich kann für sich frei entscheiden, Abgrenzung zu betreiben und trotzdem seine Vergleiche ziehen. Woran wir aber allesamt felsenfest glauben dürfen, ist, dass es auch in Zukunft nicht an silmarillische Halleluja-Momente mangeln wird. Darauf ein
Halleluja. Ach schön. Silmarillische Halleluja. Silmarillisch klingt aber auch ein bisschen so wie Marillenmarmelade. Ich möchte, dass Anni für den nächsten Tolkien-Tag silmarillische Marmelade macht.
Alles klar.
Ja, ich denke, das kann man doch sehr unterschreiben. Und ich hatte ja, glaube ich, mal gesagt, dass es ja eigentlich geplant ist, dass wir am Ende dieser Staffel mal zurückgehen zum ersten Kapitel, das wir ja ein bisschen oberflächlicher besprochen haben als die anderen, zumindest so in der Planung. Und mir dann vielleicht einen Theologen dazu hole und dann könnten wir mal darüber reden, welche Ähnlichkeiten es gibt zwischen Tolkiens Schöpfungsgeschichte und der biblischen Schöpfungsgeschichte. Und was mir aufgefallen ist und was ich sehr interessant finde, ist, dass Iluvatar ja offensichtlich Hände hat, denn er hebt seine Hände, also irgendwie eine menschliche Gestalt. Und das hat der biblische Gott ja auch im Alten Testament.
Ja gut, ich habe auch Hände.
Du bist aber auch kein Gott, Tobias.
Das sagst du.
Das sage ich. So viel zum Thema Feedback zur Feedback-Folge. Dann hatte Eluthalion uns ein sehr langes Feedback geschickt, aus dem ich jetzt ich habe es richtig zugeordnet. Falls es nicht von Ilothalion kommt, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle und ich habe den falschen Namen eingefügt, aber ich glaube, es ist richtig. Der die Hörbücher zu den Tolkiens Werken immer beim Laufen hört und der hat geschrieben, nach mehrmaligem Lesen schleicht sich eine gewisse Arroganz ein. Dadurch entsteht der Eindruck des vollen Durchblicks. Ihr habt es geschafft, mich schnell eines Besseren zu belehren. Dafür gibt es eine Reihe an Beispielen. Die Länge der Lichtzyklen von Laurelin und Hyperion oder die ungefähre Position der großen Leuchten auf der Karte, die Benennung der Sterne und so weiter. Die Liste könnte ich schon nach Folge 6 entsprechend weiterführen. Was diesen Podcast so besonders für mich macht, ist allerdings etwas anderes. Ich habe mich immer gefragt, warum andere Fantasy-Welten für mich nicht so gut funktionieren wie diese. Und ihr habt es geschafft, dass ich mir diese Frage nicht mehr stelle. Es ist die Glaubwürdigkeit. Zweitschöpfung ist hierbei des Öfteren gefallen. Der große Halleluja-Moment war für mich, als mir klar wurde, dass eigentlich alle Begrifflichkeiten eine tiefere Bedeutung haben oder aus einer anderen Sprache stammen. Dadurch entsteht nach so vielen Jahren nochmal ein neuer Blick auf Mittelerde. Es gibt mir das Gefühl, dass sich alles einfach alles erklären lässt. Nach den ersten Seiten aus Natur und Wesen von Mittelerde kann ich diese Annahme nochmal unterstreichen. Wirklich? Nach den ganzen Tabellen? Okay. Mir war bisher natürlich bewusst, dass die Begriffe ihre Ursprung in Sindarin und oder Quenya haben. Eine größere Bedeutung habe ich hier aber nicht wirklich gesehen oder mir weitere Gedanken dazu gemacht. Ich bin mir sicher, dass es Geschichten gibt, die diesen Anspruch ebenfalls erfüllen, aber ich habe sie bisher nicht gefunden. Zum Beispiel bin ich hin und her gerissen bei der Hexersaga. Die Welt funktioniert gut, aber ich finde nicht so richtig den Zugang zu den Romanen. Bei Harry Potter finde ich die Romane wiederum sehr schön, aber die Glaubwürdigkeit der Welt wird so oft umgerissen, dass man immer wieder aus der Geschichte herausgeholt wird. Diese Probleme hatte ich bei der Herr der Ringe von der ersten Seite an nicht.
Weil der Mond ja jetzt auch mittlerweile stimmt.
Der Mond. Möchtest du dein eigenes Bingo haben, Tobias?
Yeah. Ja, wenn du mich so fragst.
Vielleicht macht Annika ja auch ein Tobias Silmarillion-Sprüche. Bingo. Es hatte ja auch, glaube ich, Lyra geschrieben, dass sie gerne, die Adler sind ein theologisches Problem. Hätte sie gerne Merch mit.
Apropos, die Adler. Bist du mit diesem Feedback durch?
Oder ich bin mit diesem Feedback durch. Okay. Was kommt denn jetzt?
Tolkien erklärt, hat auf Twitter etwas gepostet, was für mich schon fast an ein denkwürdiges daran kommt. Ich suche gerade eben die Nachricht raus. Und zwar postete er auf Twitter, Link packen wir euch in die Shownotes. Ich werde die erste Folge der Herr der Ringe-Serie wohl nachträglich schauen müssen. Das war es gar nicht. Wer war es denn? Auf jeden Fall, ich kriege es gerade nicht mehr hin. Es kann auch sein, dass das vielleicht ein eigenes Halleluja-Moment war, weil da, wo Tolkien sich ja während seiner Zeit in Oxford sehr häufig getroffen hat, im Pub, The Eagle and the Child.
Und hatte das Kirl dann gepostet?
Nee, Tolkien erklärt hat es als erstes gepostet. Dann meinte Marcel nur, ja, er wird in Oxford sein, in der Lieblingskneipe. Und dann meinte Kier dann, Bird and Baby ist dauerhaft geschlossen. Dann hatte ich nochmal nachgeguckt. Aber The Eagle and Child, wie dieser Pub hier heißt, wo man ja auch den Adler sieht, wie er ein Wesen transportiert. Und da war so meine Frage, inwieweit hat dieses Schild Tolkien wohl inspiriert, dass es ausgerechnet die Adler sind und nicht irgendwie die Motten oder andere oder Schmetterlinge oder der Specht oder ein Flugsaurier. Warum die Adler und wie viel Bier in diesem Pub war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass es die Adler geworden sind?
Ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendeine Anleihe aus nordischer Mythologie gibt, die ich gerade versuche zu googeln. Ich bin leider nicht so firm in nordischer Mythologie.
Aber es ist doch viel cooler, wenn es aufgrund des, warum das, es wäre doch viel cooler, wenn der Pub der Grund ist, warum alle Leute fragen, warum wird der Ring nicht einfach direkt mit den Adlern weggeschmissen?
Weil sie zu betrunken waren.
Ja, zum Beispiel, weil er zu viel Bierintus hatte. Und wie häufig hatte Tolkien wohl das Gefühl, dass die Adler ihn abends nach Hause getragen haben, wenn er wieder zu betrunken war? Fragen über Fragen.
Ich lese hier gerade ein Wikipedia, beziehungsweise ich habe einen Wikipedia-Artikel gefunden, zum Beispiel Adler am nordischen Weltenbaum. In der nordischen Mythologie gibt es einen Adler am Weltenbaum, dessen Namen unbekannt ist. Falls es da draußen Experten für nordische Mythologie gibt, ich bin mir sehr sicher, wir haben da einige Leute, bitte schreibt uns auf irgendeinem Wege, was mögliche Inspirationen für Tolkiens Adler wären. Ansonsten nehmen wir einfach den Pub als gegeben an.
Ja, also da dachte ich mir auch so, wieso nicht? Aber gut, wir schweifen ab.
Ich habe es auch gesehen, ich fand es auch so, habe auch drüber nachgedacht, ob das. Aber ich glaube, das ist zu spät. Ich glaube, die Adler gab es, bevor Tolkien in diesem Pub regelmäßig war. Ich weiß es nicht genau.
Aber es wäre doch egal. Also es reicht doch wieder im Prinzip, wenn man an dem Schild vorbeigelaufen ist. Den Pub gibt es ja schon etwas länger. Und er halt immer wieder den Adler gesehen hat. Und vielleicht ist es auch umgekehrt, eben weil er von diesen Adlern so inspiriert war und sich davon so angetan hat, haben sie nachträglich dann diesen Pub als ihr Pub okkupiert.
Oh, das ist auch sehr schön.
So, genug Gerüchte für heute.
Nächstes Feedback kam von Rainer über die Webseite. Hallo Maria, hallo Tobias. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen komplett bescheuerten Menschen, die das Silmarillion schon x-mal gelesen und x-3-mal gehört haben und es mehr lieben als den Herr der Ringe oder den Hobbit. Willkommen im Club. Endlich kann ich mal einen Podcast hören und die ganze Zeit stolz sein wie Bolle, dass ich zu jeder Sekunde und sogar trotz dem massiven Name-Dropping genau weiß, wovon ihr redet. Leider denke ich auch ganz oft, Mensch Tobias, das ist doch logisch. Ich wünsche ihm euch noch ganz viele Halleluja-Momente und allen anderen Zuhörern, die bis jetzt von dem Buch zurückgeschreckt sind, dass sie mit eurer Hilfe vielleicht endlich ansatzweise erkennen, wie komplett wahnsinnig im positiven Sinne Tolkien wirklich war. Ich verfolge auf jeden Fall weiter den Podcast und mag eure lustige Art, mit dem manchmal trockenen Stoff umzugehen, sehr. Tobias, wir sind lustig.
Ja. Gut, das heißt, wir werden jetzt für den Comedy Award nominiert. Sehr schön.
Oh ja.
Zu dem, was Rainer geschrieben hat, wo man sagt, Mensch, Tobias, das ist doch logisch, kann ich sagen, ich hatte so das Gefühl einer dritten Begegnung gestern, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Und zwar hatte ich mich, weil es doch schon etwas länger her war und in der Zeit sehr viel bei mir privat und beruflich passiert ist, habe ich mir einfach nochmal diverse Kapitel angehört. So im Prinzip so nochmal zurückgespult und ähnliches. Wir machen das ja jetzt schon ein paar Monate. Das heißt, auch die ersten Kapitel liegen schon länger zurück. Und wenn ich diese Kapitel jetzt, nachdem wir sie sehr ausführlich besprochen haben, du auf meine meistens dummen Fragen Antworten geben konntest, höre ich jetzt die Folgen oder lese sie, je nachdem. Und denke mir, ja, stimmt. Und hier. Und dann fiel mir da noch etwas auf, was wir nicht thematisiert hatten. Und dann dachte ich mir, interessant. Und dann so, das heißt, nur weil man es jetzt einmal gelesen hat, und ihr dürft ja nicht vergessen, lieber Rainer, für mich ist das ja alles Neuland. Das heißt, ich habe jetzt bereits wenn ich jetzt bereits die Kapitel, die wir bisher behandelt haben, nochmal höre oder lese, entdecke ich jetzt immer wieder neue Sachen oder für mich sind jetzt Sachen logischer. Da ich aber noch nicht weiß, wer das Kind von, ich habe die Namen schon wieder vergessen, ist. Und so ist es zum jetzigen Zeitpunkt halt eben noch nicht logisch, was sich daraus alles ergibt. Und darum bin ich mal sehr gespannt und werden wir mit Sicherheit, wenn wir mit dem Buch durch sind, mal eine große Recap-Folge machen, wo ich mir das in Maria nochmal von Anfang bis Ende geben werde als Hörbuch. Und da bin ich mal sehr gespannt, welche Verknüpfungen und Sachen mir dann noch auffallen.
Es freut mich sehr, dass dein Horizont stetig erweitert wird.
Ja, ich kann ihn schon nicht mehr sehen.
Aber mir geht's ja auch genauso. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich finde auch immer noch Sachen, die mir irgendwie vorher entfallen waren. Und ich dann dachte, ach ja, so ist das ja. Apropos, ach ja, so ist das ja, hatte Ilothalion gefragt zum Thema Kuivienen. Also jetzt bezogen auf die letzte
reguläre
richtige
Folge.
Ausgabe. Genau. Interessant finde ich, dass es keinen Rückweg nach Kuivienen gibt. Da stelle ich mir die Frage, ob dort noch Elben leben. Und daraufhin hatten Florian und Lyra bei Discord geschrieben, beide, dass es Kuivienen vermutlich nach ihrer Lesart, der ich zustimmen würde, nicht mehr gibt, da die Welt umgeformt wurde. Ich hatte mich da wohl unklar ausgedrückt in der letzten Folge. Also es ist nicht so, dass man, zumindest verstehe ich das so, dass man zu Kuivienen nicht mehr hingehen kann, weil da irgendwie ein Gebirge vorsteht oder so. Oder irgendeine Barriere ist oder es irgendwie müßig abgerückt wurde wie Amann später, sondern dass das wirklich einfach nicht mehr gibt. Also es gibt diesen See nicht mehr. Dann hatten ganz viele Leute auf Discord eine ausführliche Diskussion darüber geschrieben, wie das ist mit Aul und Melkor. Denn ich hatte ja angemerkt, dass es ja irgendwie seltsam ist, dass, beziehungsweise ich glaube, das warst du, Tobias, dass Aule die Zwerge schafft und dann Ilúvatar kommt und sagt, Entschuldigung, bitte. Aber bei Melkor, als Melkor die Orks erschafft, das nicht passiert. Und da hatten dann viele Leute drüber spekuliert und gesagt, wie sie das sehen. Falls ihr euch das durchlesen wollt, geht gerne auf unseren Discord-Channel in den Silmarillion, in die Silmaria-Abteilung. Und da könnt ihr euch das dann komplett durchlesen. Und der Konsens war so, dass, das heißt, es gab, glaube ich, gar keinen so richtigen Konsens, aber dass Ilúvatar Aule ja eigentlich nicht bestraft, sondern Aule selber sagt, ich zerschlage die Zwerge, wenn du das möchtest. Und Ilúvatar Aule dadurch die Chance gibt, eben seinen Fehler selber zur Einsicht zu kommen, seinem Fehler, und ihm dann ein Geschenk macht, was Aule gar nicht erwartet. Und bei Melkor ist das vermutlich nicht der Fall, weil Melkor ein etwas anderes Gemüt hat. Aber auch da, wo hat wieder jemand angemerkt, Ilúvatar im allerersten Kapitel, also in der Ainulindallia, sagt, dass Melkor nichts tun kann, was nicht zu Eros Ehre gereicht. Vielleicht ist das also alles Teil von Eros Plan.
Also ist es vielleicht ein Kriegsgott und er mag es einfach, die Welt brennen zu sehen.
Vielleicht. Dann hatte Florian bei Discord geschrieben etwas, da hatten wir darüber geredet, dass es ja irgendwie seltsam ist, dass Tolkien erstmal anfängt mit, wie spalten sich Völker auf und so, und dass das in einem modernen Fantasy-Roman, der heute geschrieben würde, vielleicht nicht mehr ganz so gut ankommen würde. Und da hat Florian dazu geschrieben, zu den Teilungen der Elben, die hat Tolkien ja auch nicht einfach so erfunden, die erklären die Existenz und die Verwandtschaft der verschiedenen elbischen Sprachen. Die Geschichte steht ja auch oft aus den Sprachen und spontan heraus. Die Grundlage und Motivation bleibt sprachlich. Einmal das werden wir auch heute sehen, wie Tolkien das benutzt, die verschiedenen Elben, um seine Sprachaufspaltungen zu erklären. Als Hintergrund dazu, Tolkien war historischer Linguist und historische Linguisten haben gerne Stammbäume, wo man sieht, wie Sprachen sich so voneinander abspalten. Und genau so hat Tolkien quasi rekreiert als eine Art Fanfiction auf die Stammbaummethode. Hat er quasi rekreiert, wie eben Völker sich abspalten und dabei unterschiedliche Sprachen entstehen. Das macht die ganze Sache aber nach meiner Meinung einfach nur noch unfassbar abstruser. Also, Entschuldigung, doch das würde man dann heute in meinem heutigen Fantasy-Roman, glaube ich, nicht einfach so durchgehen lassen, dass jemand sagt, ja, wir haben ja verschiedene Völker, damit wir verschiedene Sprachen haben. Also, ich mag das sehr, da ich ja auch historische Linguistin bin, aber es ist einfach unfassbar abstrus. Boah, Tobias, wie siehst du das?
Also, mit den Sprachen, da kommen wir ja dann gleich auch noch drauf, habe ich es ja eh nicht so. Und trotzdem, selbst wenn man es nachher in die Sprachen aufteilt, dann wenn man sagt, der Grund für die Völkertrennung ist die Erschaffung von Sprachen und Co., hat das ja trotzdem erstmal gemacht. Und ich sehe das ähnlich wie du. Es ist ja immer noch in Anführungszeichen ein Wunder, dass sich das Silmarillion so gut und so häufig und immer noch so viel verkauft wird. Also ich habe mal ein paar Zahlen vom Hörverlag bekommen, ein paar interne, wie häufig die Hörbuchausgaben veröffentlicht wurden. Das ist der Wahnsinn gemessen an andere Fantasy-Literatur. Da wäre halt wirklich mal zu gucken, wie weit hängt das mit dem Namen Tolkien zusammen und der Assoziierung mit eben den Hobbit und den Herrn der Ringe. Und ich glaube auch, wenn Tolkien heute noch mal so etwas machen würde unter einem komplett anderen Namen, also eine Person mit gleichen Qualitäten versucht, so ein Werk direkt von Anfang an auf den Markt zu bringen, würde es trotzdem nicht hinkriegen. Und selbst Tolkien hatte es ja mit dem Hobbit, was ja ein bombastischer Erfolg war, wo er irgendwie innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten alle gedruckten Bücher ausverkauft waren und dann teilweise der Verleger mit seinem Auto zur Buchdruckerei gefahren ist, um die gedruckten Exemplare abzuholen, um sie verkaufen zu können, weil alles andere zu lange gedauert hätte. Selbst er mit so einem Credit sage ich jetzt mal, bei den Buchhandeln oder beim Verlag, hat es ja nicht ohne weiteres hinbekommen, ein Werk wie das Silmarillion dann zu veräußern. Da musste in Anführungszeichen erst noch der Herr der Ringe kommen. Und nachdem der auch eingeschlagen hat wie eine Bombe, zwar mit etwas längerer Zündschnur, aber trotzdem, erst dann hatte man die Möglichkeit, ernsthaft in Betracht gezogen, auch das Silmarillion zu veröffentlichen. Da hatte er aber schon einfach einen Namen und es, wie heißt es so schön, klebt Tolkien drauf und schmeißt die Gelddruckmaschine an. Das ist ja auch mit ein Grund, warum Middle-Earth Enterprises, HarperCollins und der Tolkien Estate hinter allem her ist, was nicht offiziell lizenziert ist.
Ich glaube aber auch, dass es zwischen verkauften Silmarillions und gelesenen Silmarillions einen großen Unterschied gibt. Also ich kenne wirklich wenig Tolkien-Fans, die kein Silmarillion besitzen in irgendeiner Form. Aber ob die das alle gelesen haben, ist das eine andere
jetzt,
Frage.
Ja, es gibt ja jetzt unseren Podcast.
Genau.
Aber das ist ja erstmal egal, weil eine Firma interessiert jetzt erstmal der Verkauf. Und wenn jemand Bücher kauft, um damit seinen wackeligen Tisch zu begradigen, ist es dem Verlag erstmal per se egal, weil er verdient damit Geld. Das ist ein Job, das ist eine Aufgabe, das ist die Existenzbegründung für dieses Unternehmen. Und trotzdem verkauft es sich. Und wie gesagt, darum ist halt die Frage, die man mal nachforschen müsste, wie viel Einfluss da wirklich der Name Tolkien hat. Weil wie du gesagt hast, viele haben es nicht gelesen. Also ich meine, selbst ich habe irgendwie 10, 12, 20 Ausgaben des Silmarillions in der Bibliothek stehen. Auch eine russische, wie wir jetzt wissen. Und das sind dann halt einfach Sachen, wo man sagen muss, das ging nur, weil der Name draufsteht und weil dieser Name so unglaublich viele Millionen Exemplare anderer Bücher weltweit davor verkauft hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn, wie hieß der Autor von Eis und Feuer?
George R. R. Martin.
George R. R. Martin, der ja auch, gut, nicht nur, dass er seine letzten Bücher nicht fertig geschrieben bekommt, aber ich glaube, das wäre nochmal so ein Kandidat, wenn jemand mit so einer Serie, mit so einem Credits bei den Fans und Co., wenn der so ein Werk rausbringen würde, würde sich das mit Sicherheit auch noch verkaufen. Aber das geht halt meiner Meinung nach wirklich nur, weil es eben der Name diesen Wert schon hat.
Hat er ja eigentlich. Es gibt ja dieses The World of Ice and Fire, glaube ich, das ich gerade im Regal angucke. Aber ich sehe den Titel nicht. Und ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft hat, aber er spaltet nicht tausende Völker ab, um Sprachen daraus zu entwickeln. Was mir gerade noch einfiel, erstens, wer sich zu stützen, ist verflucht auf immer da. Zweitens, eine Anekdote dazu. Ihr kennt vielleicht die Erstausgabe vom Silmarillion auf Englisch. Das ist dieses blau-lierne Buch mit der roten Schrift und dem Wappen drauf. Und das wurde in einer so großen Stückzahl produziert. Ich versuche gerade zu ergoogeln, wie groß die erste Auflage war. Ich finde es leider nicht, aber die war auf jeden Fall extrem groß. So dass dieses Buch überhaupt keinen Wert hat. Also man sieht schon mal, Erstausgabe Silmarillion. Und solange das kein erster Druck ist, sind die halt irgendwie 5 Pfund, sollte man da maximal für bezahlen, wert. Weil es davon eine so große Auflage gibt. Also falls euch mal jemand versucht, eins von denen für hunderte von Pfund anzudrehen, weil es eine erste Ausgabe ist, nehmt großen Abstand davon. Es ist nicht wahr.
Biblobook.com, the copy of the Silmarillion offered for sales by Rare Books Collar for $484.95.
Vielleicht ist das ein erster Druck, dann, aber ich glaube, der erste Druck ist, die Auflage war, glaube ich, riesig.
Aber ganz kurz, bei Biblo.com gibt es 396 Ausgaben und die starten bei $1.02.
Ja, also man kann, wenn man nach Großbritannien fährt oder sonst irgendwo, da kann man ganz leicht so davon, auch von ersten Drucken für paar Pfund eins kaufen. Das nur so als Anekdote zur Erstauflage des Silmarillions. Dann wollte ich noch was sagen zum zweiten Teil von Florians Kommentar, nämlich die Geschichte stehen ja auch oft aus den Sprachen und spontan heraus. Die Grundlage und Motivation bleibt sprachlich. Das ist eine Sache, die Tolkien mehrmals gesagt hat, dass die Sprachen quasi zuerst da waren und dann die Geschichten kamen. Ich weiß, dass das mittlerweile angezweifelt wird in der Tolkien-Forschung, ob das wirklich so stimmt. Also es ist eher so, was Tolkien in der Mythologie entwickelt hat und dann die Sprachen auch gleichzeitig und das dann irgendwann kombiniert hat. es aber nicht so ist, dass er jetzt gesagt hat, ich brauche unbedingt ein Volk für diese Sprache, auch wenn er das selber behauptet hat. Glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dann ist das Buch von Dimitra Fimi, Tolkien Race and Cultural History, ich glaube, da macht sie diesen Claim, dass das eigentlich nicht stimmt. Ein sehr lesenswertes Buch, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob es dieses Buch von ihr ist. Ja.
Gut, wollen wir so dann das restliche Feedback wieder für eine Sonderfolge aufheben? Ja,
es kam noch das Thema Thingol und Melian und ob Thingol freiwillig mit Melian jahrelang im Wald steht. Und da gab es auch wieder eine Diskussion in Discord, die ihr euch gerne durchlesen könnt. Und ich glaube, der Konsens war so, er macht das schon freiwillig. Gut, so viel zum Thema Feedback.
Wobei auch hier natürlich der Begriff des freien Wille bei Elben natürlich eine sehr interessante Interpretationsmöglichkeit darbietet.
Ja, das hatten wir auch schon zuhauf diskutiert.
Also, wenn ihr interessante Diskussionen haben wollt, einfach dtg.li/discord. Das ist der Einladungslink zu unserem Discord-Server, dem jeden da draußen frei zur Verfügung steht. Und dann seht ihr in der linken Spalte, seht ihr die Podcasts der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und darunter dann halt auch eben den Channel für das Silmaria. Und für eine Anmeldung braucht ihr, glaube ich, nur eine E-Mail-Adresse, ein Benutzername und ein Passwort, das ihr euch vergeben müsst. Und das reicht schon, damit ihr dabei seid. Also vielleicht schaut ihr doch einfach mal vorbei, diskutiert mit. Wenn ihr spoilern wollt, nutzt die Spoiler-Funktion.
Ansonsten wäre Tobias traurig.
Nee, ansonsten kicke ich euch.
Kommt persönlich zu euch nach Hause und schaut euch mit einem Silmarillion Erstausgang.
Nein, nur vom Server. Ich werde nicht handgreiflich.
Buchgreiflich.
Buchgreiflich, genau.
Wollen wir zum Kapitel kommen, nachdem wir schon wieder eine halbe Stunde lang?
Ja, schieß los. Ich lehne mich mal zurück und höre mir die Zusammenfassung an.
Oh ja, also das Kapitel war Kapitel 5 der Quenta Silmarillion von Eldamar und den Fürsten der Eldalie. Wer ist beteiligt? Elben und Valar kommen vor in diesem Kapitel. Wo spielt es? Es spielt in Mittelerde und in Valinor. Wann? Wir sind immer noch in den Jahren der Bäume. Und was passiert? Jede Menge. Am Anfang gibt es erstmal quasi eine Wiederholung vom letzten Kapitel. Da haben wir ja erfahren, dass die Vanya und Noldor nach Beleriand reingelaufen sind und da zur Küste gekommen sind, um nach Aman zu fahren. Um sie dahin zu bringen, nach Aman, funktioniert Ulmo, wir erinnern uns, der Valar des Meeres, eine Insel zum Schiff um und auf der fahren die Elben dann nach Aman. Und ein Stück von dieser Insel bleibt in der Bucht von Bela zurück und das ist die Insel Bucht von Bala. Ich bin nicht schon bei George R. Martin. Der Bucht von Bala zurück und die Insel heißt die Insel Bala und die ist auf der Karte drauf. Also falls ihr die Karte gerade vor euch habt, ich habe sie glücklicherweise über meinem Schreibtisch hängen, sodass ich sie angucken kann. Da seht ihr sehr leicht die Bucht von Bala und die Insel von Bala. Und zu dieser Insel von Bala, apropos fertig mit dem Feedback, haben wir ein Feedback bekommen, beziehungsweise eine Frage, und zwar von Nick. Tobias, möchtest du das einmal vorlesen?
Ja, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt jetzt schon selber so viele tausend Fragen. Wollen wir die Fragen nicht dann einfach eben nachher zusammen oder soll ich immer auch reingrätschen, wenn ich Fragen habe zu der Aussage, die du gerade triffst?
Wie du möchtest. Wir können auch gerne. Machen wir es so. Ich mache ganz kurz eine ganz schnelle Zusammenfassung und dann machen wir die lange Zusammenfassung und dabei darfst du reingrätschen, okay?
Wunderbar. Und dann können wir nämlich auch die Frage von Nick beantworten. Also du, okay. Ich ja nicht.
Also, in dem Kapitel geht es darum, dass wir erfahren, wie die Vanya und Noldor nach Aman kommen, wie die Teleri später auch nach Aman kommen und wir erfahren, wo die verschiedenen Elbenvölker in Aman wohnen und wir erfahren vor allem ganz wichtig, und damit werden wir gleich ganz viel Spaß haben, etwas über den Stammbaum des Hauses von Finwë. Und das wird der, wie gesagt, der spaßige Teil, denn wir dürfen Namen auswendig lernen. Und, das war die schnelle Zusammenfassung des Kapitels. Und jetzt, Tobias, darfst du deine erste Frage loswerden.
Meine erste Frage ist nämlich schon direkt irgendwie im ersten Satz. Wann ist später?
Das ist ja auch sowieso der Witz, dass das ja eine Wiederholung vom letzten Kapitel ist. Weil im letzten Kapitel erfahren wir schon, dass die an die Küste ziehen. Und wenig später als Thingol und Melian sich treffen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, weil wenn man das Kapitel vorher fertig hat, dann sind sie ja eigentlich schon, sagen wir mal so, da ist das Ende der Liebesszene auf der Waldlichtung ja eigentlich schon passé. Und wir wissen ja, dass das ja gefühlt ja Milliarden geht. Und das dann halt so, dachte ich mir so, okay, wann ist denn hier später? Aber gut, das ist genau war das, was du gesagt hast. Ich fand, dieses Kapitel hat ein extrem langes Intro von knapp mehr als die Hälfte des Gesamtkapitels.
Aber das ist ja nicht alles, wir wissen das ja nicht schon alles, was da drin steht. Aber die ersten Absätze auf jeden Fall wissen wir schon. Nur nicht in dem Detail. Wir kriegen quasi Details dazu, wo genau die Elbe an die Küste gingen. Weil letztes Mal hatte ich gesagt, die gingen irgendwo zwischen Drengist und der Bucht von Bala. Und das ist ungefähr komplett die Küste von Beleriand. Jetzt wissen wir, dass es an der Bucht von Bala war. Auch hier sieht man wieder, wie das Silmarillion eben ein Stückwerk ist aus verschiedenen Versionen dieser Geschichte. Und ich schaue gerade, was im englischen Original steht. Und da steht in time. Das ist sehr wenig aussagend. Also irgendwann.
Gut. Und dann hattest du ja gerade in der Kurzzusammenfassung das Thema mit Ulmo, funktioniert eine Insel zum Schiff um. Fand ich sehr faszinierend. Und da fing dann natürlich sofort bei mir der Gedanke, okay, wie schnell kann diese Insel sich bewegen, wie tief muss das Fundament sein, damit die Bäume oben drauf nicht auseinanderbrechen. Und fand ich sehr fasziniert. Also ich fand bisher das coolste Transportmittel, das ich kenne.
Witzigerweise können wir damit direkt zum Feedback von Nick kommen. Der hat nämlich geschrieben, mir kommt diese Art der Fortbewegung recht bekannt vor. Ich kann aber nicht genau sagen, wo ich so etwas Ähnliches schon einmal gelesen habe. Und es tut mir leid, Nick, ich auch nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie wieder in der nordischen Mythologie oder sonst irgendwo auftaucht, aber ich weiß auch nicht wo. Auch da bitte wieder den Hinweis an Leute, die sich da besser mit auskennen. Schreibt uns gerne, falls ihr irgendeinen Text kennt, in dem eine Insel zum Schiff wird und den Tolkien gelesen haben könnte oder gekannt haben könnte.
Wobei, er sagt ja nicht, dass Tolkien davon inspiriert wurde, was ja auch gut möglich ist, dass die schreibende Person sich von Tolkien hat inspirieren lassen oder zufällig auf die gleiche Idee gekommen ist.
Auch das schreibt uns bitte, falls ihr einen anderen Fantasy-Roman gibt, wo es eine Insel als Schiff gibt.
Ja, es gibt ja immer noch, vielleicht nicht ganz inselig, aber doch ähnlich, Terry Pratchett's Scheibenwelt, der auf der Rücken einer Schildkröte durchs Elf schwimmt.
Aber es ist doch schon etwas sehr anderes.
Ja, komm, dann lass mal schnell weitermachen.
Okay, weiter schreibt Nick nämlich, vor allem auch aus geografischen Gründen finde ich es interessant, mir die Karte von Beleriand vorzunehmen und nachzuverfolgen, wie das alles geschehen sein muss. Die Farbe der Insel muss dann ja über die Karte hinaus bis weit in den Westen gegangen sein. Allein mir die Dimensionen der Distanz vorzustellen, ist ein ganz schöner Mindblow. Zur Geografie von Beleriand und dem Mittelerde des dritten Zeitalters habe ich vor kurzem zufällig ein Video des YouTube-Kanals Nerd of the Rings, einen aufschlussreichen Kartenausschnitt gesehen, der zeigt, wie die beiden Gebiete zusammenpassen können. Ich weiß nicht, ob die Karte je offiziell verbreitet wurde. Geografie hat mich schon immer begeistert, darum könnte ich mich völlig in diesen Gedankenspielen verlieren. Vor allem vor dem Hintergrund des Größenverhältnisses zwischen Beleriand und Mittelerde erscheinen beide Gebiete in einem neuen Licht, finde ich. Beleriand war im Vergleich ja dann deutlich größer. Nun denn, vielleicht versuche ich mich wieder weiter im hobbymäßiger Tolkien-Geografie. Da scheint es unter Umständen Bedarf zu geben. Macht weiter mit eurem super guten Arbeit und dem spannenden Podcast. Ihr versüßt mir jede einzelne Zugfahrt. Liebe Grüße, Nick. Vielen Dank fürs Lob, Nick. Und jetzt zu deinen Fragen. Also, die Karte, auf die Nick da referiert, wollte ich dir eigentlich vorher raussuchen, Tobias. Ich suche sie dir jetzt kurz raus.
Während du weiterzählst, klicke ich einfach den YouTube-Link an und springe zur Minute 5:23.
Auch das kannst du tun. Und diese Karte kenne ich. Ich weiß aber leider nicht und ich konnte auch eben nicht herausfinden, von wem die stammt. Es gibt aber mehrere Gründe, warum die nicht funktioniert. Und da hatte ich auch schon mal in, glaube ich, der letzten richtigen Folge drüber geredet. Zum einen ist es so, dass Arman damals näher an Mittelerde dran war, als im dritten Zeitalter das der Fall war. Weil Arman irgendwann so mythisch abgerückt wird, sodass nur noch die Elbenboote dahin fahren können, weil die Erde dann rund wird, aber Arman quasi immer noch auf dem geraden Weg ist. Das ist das erste Problem. Also das war wohl relativ nah dran. Also es ist so nah dran, dass in Spoiler einigen Kapiteln Leute da zu Fuß laufen. Nicht übers Wasser, aber ja, das werden wir dann sehen. Dann ist es so, dass auf der Mittelerde-Karte, die wir kennen, die Welt ja schon rund ist. Im Silmarillion ist sie aber noch flach. Darum kann man die beiden Karten, die man kennt, also die Belehrenkarte und die Mittelerde-Karte, die wir aus dem Herr der Ringe kennen, nicht einfach übereinander legen. Macht ja irgendwie keinen Sinn. Und auch die Gestalt, wie wir jetzt schon öfter gehört haben, ändert sich. Also die Welt wird quasi in den Umstürzen, die sie noch erleben wird, immer wieder verformt. Und darum kann man diese beiden Karten eben nicht exakt aufeinander legen. Und das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, dass man also nicht einfach die Eredluen übereinander legen kann, wie das bei der Karte, die du da gesehen hast, passiert. Und dann passt das genau. Und Beleriand ist vermutlich auch zu groß. Wie man in der letzten Folge gemerkt hat, sind Tobias und ich beide keine großen Experten für Geografie. Ich habe letzten Sommer einen Vortrag gesehen zu genau diesem Thema. Und da wurde auch versucht zu berechnen, wie groß Beleriand und Numenor sind im Vergleich zur Mittelerde. Und Beleriand war deutlich kleiner als auf deiner Karte. Und das denke ich, dass das stimmt, weil die Person, die das gesagt hat, sehr klug ist. Dann,
ich kann mich gar nicht erinnern, diesen Vortrag gehalten zu haben.
Warst ja auch nicht du, Tobias.
Ach so, du hast nur was von klugen Personen gesagt.
Hast du die Karte gefunden?
Ja, schon lange, ich sehe sie ja schon.
Vielleicht können wir auch irgendwie verlinken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Sie ist auf jeden Fall nicht offiziell, weil sie eben nicht stimmt.
Genau, also wir packen, also man kann ja so mit Timestamp einen Link reinpacken. Das heißt, den Link, den ihr bei uns in den Shownotes habt, springt ihr direkt zu Minute 5 und 23 Sekunden. Die Karte ist ein paar Sekunden zu sehen, ermöglicht euch also noch auf Pause zu drücken.
Alternativ könnt ihr auch einfach Mittelerde Beleriand Karte oder Map googeln und dann findet ihr auch diese Karte. Links sieht man so blau Beleriand, die Beleriand-Karte und dann rechts die Mittelerde-Karte. Und die sind exakt auf den Eredluen übereinander gelegt. Dann etwas weitergehen zum Thema solche Karten. Es gibt auch im Fondstedt-Atlas, den wir vor einiger Zeit mal erwähnt haben, gibt es auch so eine ähnliche Karte ganz am Anfang, wo man auch sieht, wie das ausgesehen haben könnte mit Beleriand und Mittelerde daneben. Und diese Karte basiert auf einer Karte, die Tolkien gemalt hat. Oder gezeichnet hat, sollte man mal Karten besser sagen. Die sind in den Shownotes auch verlinkt. Das sind die sogenannten Ambarkanta-Karten. Die Ambarkanta ist ein Text aus den 1930ern von Tolkien, wo es hauptsächlich über die Gestalt von Mittelerde geht. Und bei diesen Karten ist vor allem die Karte 5 für uns jetzt relevant. Tobias, du könntest mal den Link anklicken von den unteren, wo Ambarkanta-Karten steht. Und dann nach unten scrollen zur Karte 5.
Mhm.
Und da sieht man eine Karte, die ein bisschen aussieht wie unsere Weltkarte. Also man meint so Afrika zu erkennen und dann oben darüber Europa. Und die ist sehr, sehr ähnlich wie die Fondstedt-Karte. Also Fondstedt wird sich daran orientiert haben. Und das ist so das Beste, was man hat von, wie Tolkien sich die Welt vorgestellt hat. Aber erstens, wenn ich die Karte anguckt, werdet ihr sehen, man sieht nicht besonders viel. Also es ist nicht besonders gut zu erkennen. Es gibt auf Tolkien Gateway auch eine kolorierte Version davon, die wir euch auch verlinken werden. Da ist das ein bisschen besser zu erkennen, aber immer noch nicht gut. Von daher ist das nicht unbedingt ansehnlich und wird darum vermutlich auch nirgendwo, also ich habe die noch nie irgendwo, außer in Videos, wo es explizit darum geht, irgendwo mal gesehen. Und das andere Problem ist, dass das eben aus den 1930ern ist. Also eine ganz frühe Version der Welt, wo alles noch anders war, als es jetzt in der Version ist, die Christopher Tolkien zusammengestellt hat für Silmarillion. Also funktioniert auch nicht so ganz gut. Aber wir werden euch, wie gesagt, diese Ambarkanta-Karten verlinken und auch noch weitere Karten von Tolkien, die auf Tolkien Gateway gesammelt sind. Und da könnt ihr euch anschauen, was Tolkien selber gemalt hat. Unter anderem hat er eine Weltkarte gemalt, wo die Welt aussieht wie ein Schiff. Das ist sehr schön. Aber auch das eben aus der frühen Zeit. Also Tolkien hat die meisten Karten eben im frühen Stadien seines Legendariums gemalt und wir sind jetzt ja eher in so einem mittleren Stadium. So viel zu deiner Frage, Nick. Ich hoffe, sie ist beantwortet. Und auch da nochmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne auch vor den Folgen schon Fragen schicken zu dem aktuellen Kapitel und die binden wir dann gerne ein.
Gut, dann lass uns aber mal mit dem Kapitel weitermachen.
Ja.
Weil mein Zettel ist ja voll.
Oh nein. Also, wir haben jetzt erfahren, dass die Noldor und Vanya nach Aman rübergefahren sind und die Teleri bleiben zuerst in Beleriand zurück und ihr König wird Olwe, weil Elwe steht ja im Wald und hält Händchen. Und viele ziehen dann aber doch an die Küste von Beleriand, als sie hören, dass die Noldor und Vanya weg sind. Und während sie an der Küste leben, lernen sie schöne Dinge von Osse und Uin. Unter anderem lernen sie das, das Meer zu lieben, weil die mochten ja vorher schon Wasser und jetzt sind sie ganz verschossen ins Meer. Und da haben wir schon den ersten Trope für unser Silmarillion-Bingo, nämlich Wasser. Und die Noldor bitten Ulmo, die Teleri nach Aman zu holen. Und die meisten Teleri wollen auch dann gehen und sie fahren auf dieser Insel. Osse überredet aber einige zu bleiben. Und das sind die Falathrim, die in Falas wohnen. Da könnt ihr wieder auf die Karte gucken und seht dann das Gebiet der Falas. Falas ist einfach die Küste, die Küstenregion. Und ihr Fürst ist Círdan. Ja, der Círdan. Stand das auf deiner Liste, Tobias?
Was?
Das ist der Círdan aus dem Herr der Ringe, ist der ihr Fürst wird?
Achso, ich dachte, das ist Círdan von herrderringefilm.de.
Ist das nicht die gleiche Person?
Ja, ich glaube schon.
Sie haben beide ein Bart.
Einer der wenigen Elben, die einen Bart hat, habe ich mir sagen lassen.
Das ist korrekt. Lange Zeit war es der einzige Elb mit Bart, der bekannt war. Seit Natur und Wesen von Mittelerde ist es, glaube ich, erst, gibt es mehr Elben mit Bart. Oder mehr Elben, die potenziell einen Bart haben. Aber Círdan ist einer der wenigen Charaktere, die bis ins dritte Zeitalter überlebt. Elves Freunde und seine Verwandten suchen immer noch nach ihm in Ostbeleriand. Wir haben ja erfahren, die leben da in Ostbeleriand am Fluss Gelion herum, wohnen die. Und sie nennen sich die Eklath, das verlassene Volk, weil sie eben verlassen wurden von ihrem König und auch von allen anderen. Und Elve und Melian beenden dann ihre Flitter Punkt, 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 Alter, habe ich hier ganz witzig in meiner lustigen Art ins Pad geschrieben. Also sie hören auf, im Wald Händchen zu halten und Elbe wird zum König der Eglath. Und da steht dann ein wunderschönes Zitat, nämlich: Sein Volk lief freudig um ihn zusammen und staunte, denn wenn er auch schon immer schön und edel gewesen war, so erschien er nun wie ein Fürst der Maia, größer als alle anderen Kinder Iluvatars und das Haar wie graues Silber und ein hohes Schicksal lag vor ihm. Das werden wir bald hören. Und
bom, bom, bom.
Und er ist der größte Elb und also der Kinder Iluvatars, also der größte der Elben, Menschen und Zwerge. Und das, da muss ich immer denken an einen anderen Charakter, den wir gleich kennenlernen, der in seinem Tolkien Gateway Artikel, also bei Elbe steht im Tolkien Gateway Artikel bei Größe der Kinder Iluvatars und bei diesem anderen Charakter, den wir gleich kennenlernen, steht einfach Größe groß. Also toll. Weil er der Große heißt. Das ist immer ein großer Quell von Freude für mich, das zu sehen. Okay, Tobias, hast du irgendwelche Fragen bis hierhin?
Nee, ich glaube bisher noch nicht, außer dass Círdan endlich da ist und dass es zu viele Namen gibt.
Das wird gleich noch viel, viel, viel schlimmer. Okay, die Teleri, die Richtung Aman gefahren sind, möchten dann aber doch nicht auf Aman landen, sondern in der Bucht von Eldamar, also vor Aman, auf der Insel bleiben, weil Osse sie dazu überredet.
Sie denken nur, sie wollen nicht. Sie wissen aber nicht, dass sie doch wollen werden würden.
Sie wollen werden würden ja gleich. Die Insel wird dann dort verankert und sie bekommt den Namen Tol Eressëa. Und den Namen sollte man sich merken, weil die spielt öfter mal eine Rolle und dann muss man eben wissen, dass Tol Eressëa vor Aman im Meer liegt. Also es ist quasi in der Peripherie von Aman. Man sieht die Bäume nicht so ganz scheinen, aber ein bisschen. Und die Valar und Finwë, also der König der Noldor, sind aber wenig erfreut, dass die Teleri nicht nach Aman kommen. Osse freut sich dafür umso mehr, dass er immer noch seine Freunde hat mit ihnen.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Osse ist schon ein Netter. Ist schon eher, schon ein Guter. Die Vanyar und Noldor errichten dann eine Stadt namens Tirion auf dem Hügel Tuna und die liegt so auf einer Breche in den Bergen Pelori. Pelori sind die Berge um Aman herum, wir erinnern uns. Und diese Breche wird von den Valar geschlagen, damit die Elben die Sterne sehen können, denn auch wenn sie das Licht der Bäume jetzt haben, sehen sie sich doch nach den Sternen und durch diese Breche können sie die Sterne dann sehen, wenn sie in ihrer Stadt sitzen. Und weil sie den weißen Baum, wird er hier genannt, also Terperion, so toll finden, schafft Yavanna ihnen einen kleinen weißen Baum namens Galathelion. Und aus dessen Sprösslinge werden ganz viele berühmte Bäume, die in der Geschichte von Mittelerde immer wieder vorkommen werden. Tobias, fällt dir einer ein?
Ja, da hatte ich aber erst noch eine Zwischenfrage. Ich suche gerade raus, aber hatte er nicht auch unter anderem den Namen Celeborn, einer der Bäume, gegeben?
Ja, das ist der Baum von Tol Eressia.
Und das fand ich halt einfach nur so interessant, weil es gibt ja auch im Herrn der Ringe nach, also ich meine, da weiß ich's, ja ebenfalls auch ein Elb mit gleichem Namen.
Ja, der kommt auch später irgendwann vor.
Das war halt einfach so meine Frage, ist das mal wieder purer Zufall oder ging Tolkien die Namen aus?
Ob Tolkien die Namen ausgingen, da kommen wir auch gleich
zu. Das wäre doch eigentlich auch ein Punkt für Silmarillion-Bingo. Mehrere Sachen, Gegenstände, Personen haben den gleichen Namen.
Ja, das Fun Fact dazu, ich wollte mal einen Vortrag darüber halten für die MagicCon, den ich jetzt seit 2 Jahren verschiebe, weil ich nicht mehr zu MagicCon gekommen bin. Und da soll es tatsächlich darum gehen. Und dafür habe ich mal eine Liste erstellt mit allen Namen, die Tolkien mehr als einem Charakter gibt. Jetzt kannst du raten, wie viele es sind. Tolkien hat ja irgendwie so 2000 Charakter. Wie viele von denen haben einen Namen, den es schon mal gibt?
70.
Es sind 118, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Krass.
Und vor allem, wir werden auch gleich sehen, am Ende der Folge, dass auch einige Charaktere im dritten Zeitalter dann Namen von Leuten haben, die gleich eingeführt werden. Und das ist natürlich auch wieder interessant, so zu sehen, was bedeutet das so aus in der Weltsicht. Also
es macht natürlich beim ersten Lesen die Sache etwas schwieriger, weil es ja nicht sofort ersichtlich ist, dass, ich meine, nicht nur, dass manche Menschen 30, 40, 150 Namen haben. Nein, es haben Leute oder Gegenstände auch noch den gleichen Namen, sind aber nicht das Gleiche. Worauf du aber, um auf deine Frage antworten zu müssen, natürlich, hier hast du es. Die Rede ist natürlich einer der letzten Überbleibsel dieses Baum ist der weiße Baum von Gondor.
Das ist korrekt. Und vielleicht wird es auf den Tolkien-Tagen etwas zu diesen weißen Bäumen geben, was ich unbedingt bald vorbereiten muss. Weiter im Text. Manwë und Vardar lieben vor allem die Vanya sehr gerne und Aule hängt am liebsten mit den Noldor ab und sie lernen jede Menge von ihm. Wir erinnern uns, Aule ist der Valar der Kunstfertigkeit und der Schmiedekünste und die Noldor werden sehr viel von ihm lernen. Und die Noldor finden auch Edelsteine, die sie dann verschenken und alles schön machen damit.
Da hake ich gleich mal ein, das fand ich mir sehr interessant. Zum einen wird halt erstmal von Erdgemmen gesprochen, was jetzt auch nicht so ein Wort ist, wo man sofort auf Anhieb kommt, was das ist. Und dann fand ich die Formulierung zumindest im Deutschen sehr interessant, da sinngemäß war, jetzt waren sie reich oder sie wurden reich beschenkt. Ich dachte mir so, reich beschenkt im Sinne von Finanzen bringt ja nichts, weil die haben kein Geldsystem oder irgendetwas dergleichen. Die bedienen sich einfach, machen und Gutes. Also das fand ich auch eine interessante Wortwahl, weil oder zumindest ist eine interessante Assoziation bei mir im Kopf, dass mit reich beschenkt ich erstmal Geld im Sinne hätte und nicht irgendwie reich an Schmuck oder schönen Gegenständen.
Das würde, glaube ich, Tolkien nicht toll finden. Tolkien, der Antikapitalist, oder wie war das? Und wir haben hier auch was zum Thema Sprache. Es steht nämlich da, dass die Noldor sehr gerne ihre Sprache geändert haben, um sie anzu...
Noldor?
Ja.
Ich hätte mir notiert, dass Vanya und die Noldor... Dann habe ich mir das vielleicht nur falsch notiert. Aber ich dachte mir nur so, da tauchte das erstmal das Thema Sprachen auf und dann dachte ich mir so, ja, welche Sprache ist es denn? Also ist das jetzt hier diese klassische Trennung zwischen Sindarin und Quenya oder ist das noch ein anderer Dialekt? Weil Sindarin tauchte zumindest, glaube ich, erstmalig namentlich auf.
Nicht in dem Kapitel, aber glaube ich, aber... Doch, also es taucht einmal auf, weil das Haus Finwë die Leute in den Sindarin-Namen angegeben werden. Aber die Sprache Sindarin werden wir gleich kennenlernen. Und es gab noch eine Erwähnung von Sprache davor, nämlich steht da, dass die Sprache der Teleri gesondert wurde von der von den Vanya und Noldor, während sie auf Tol Eressëa waren. Und da geht es nicht um Sindarin und Quenya. Spoiler, Sindarin wird in Mittelerde gesprochen. Und das quasi alles... Quenya ist die Sprache der Noldor und die anderen sprechen so andere elbische Dialekte, wo aber Tolkien sich auch ständig andere Gedanken gemacht hat, wie unterschiedlich die jetzt waren und so weiter. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber das ist eben das, was ich eben gesagt habe. Also dadurch, dass die Teleri auf Tol Eressëa leben, ändert sich ihre Sprache eben von der anderen Elben, die in Aman leben. Und das ist eine Sache, die die eben ganz klar darauf zurückzuführen ist, dass Tolkien eben historischer Linguist war und sich damit beschäftigt hat, wie Sprachen sich durch Isolation von Volksgruppen ändern.
Aber ganz kurz, ich habe nämlich jetzt die Stelle im Buch gefunden, Zitat, Ende des Satzes, die einsame Insel, um die es dann geht. Dort lebten die Teleri, wie sie es wünschten, unter den Sternen des Himmels und doch in Sichtweise von Armen und dem Gestade der Unsterblichen. Und durch diesen langen Aufenthalt auf der einsamen Insel kam es zur Sondierung ihrer Sprache.
Nicht zur Sondierung, zur Sonderung.
Zur Sonderung ihrer Sprache von der Sprache der Venya und Noldor. Das heißt, die, die auf der Insel sind, sprechen noch jetzt eine andere Sprache als die Venya und die Noldor.
Die Venya und die Noldor, ja genau. Das ist aber, wenn wir das besprechen wollen, dann müssten wir, glaube ich, echt eine eigene.
Nein, ich hatte dich nur gerade andersrum verstanden und war ja dann jetzt halt irritiert und wollte jetzt halt einfach die Stelle nochmal nachgucken, wo ich jetzt mein Denkfehler im Kopf habe. Aber die jetzt auf dieser einsamen Insel noch sind, wahrscheinlich von ProSieben gecastet, die sprechen eine andere Sprache als die Noldor und die Vanya.
Ja.
Gut.
Und dass die Sprache der Vanya ist näher verwandt mit dem Quenya, das man üblicherweise so kennt, wenn man von Quenya spricht, was die Sprache der Noldor ist. Die sprechen auch eine Art von Quenya, eben vanyarisches Quenya oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber die Stelle, die ich gerade angespielt habe, war was anderes, nämlich voller Wechsel war ihre Rede, denn sie hatten eine Leidenschaft für Wörter und wollten immer noch treffendere Namen für alles finden, was sie kannten und oder sich dachten. Das ist auf die Noldor bezogen. Also die Noldor ändern gerne ihre Sprache. Und jetzt der Fun Fact. Es gibt einen ganzen Artikel von oder ein Essay von Tolkien darüber, dass die in Quenyas ursprünglich ein TH gab, aber das angefangen hat, sich zu einem S zu wandeln. Aber das Feanor, den wir gleich kennenlernen werden, fand das doof und hat darum gesagt, alle Leute, die S sagen statt TH, sind böse. Und wir sagen immer noch, wir nutzen immer noch TH. Da gibt es einen ganzen Essay von Tolkien in der History of Middle-Earth. Es ist sehr lustig. Und ein weiterer Fun-Fact, um zurückzukommen zu den Erdgämmen. Da steht dann, dass diese Erdgämmen in Myriaden zutage gebracht wurden. Und dieses Myriaden ist bei mir unterstrichen, was bedeutet, dass es ein Eigenname ist. Ich dachte, Myriaden sei, also als Kleinmaria beim ersten Lesen dachte, Myriaden sei ein Ort, wo sie die abgebaut haben.
Ach so, also gar nicht so eine Vielzahl von Trillionen, Trilliarden.
Nee, also Myriaden ist doch ein super elbischer Name, oder nicht?
Ja, definitiv.
Und noch ein Fun Fact, in der ersten Ausgabe vom Silmarillion auf Deutsch gibt das Untertitel den Namen Der Krieg der großen Kleinodien.
Ja.
Das finde ich herrlich, die großen Kleinodien. Okay, genug Fun Facts. Jetzt kommt ein Stammbaum-Intermezzo, dem wir uns gleich ausführlich widmen möchten. Und damit erzählt, wie die Teleri schließlich doch nach Aman kamen. Und zwar haben sich dann irgendwann entschieden, sie möchten eben doch nach Aman fahren, nicht mehr weiter auf Tol Eressëa wohnen. Und darum lehrte Ossi ihnen die Kunst des Schiffbaus und mit von Schwänen gezogenen Schiffen fahren sie dann nach Aman. Und ihre Stadt an der Küste von Aman heißt El Qualonde. Und die Vanya ziehen dann später aus Tirion fort und ließen sich auf dem Berge Manwes nieder oder in den ebenen Wäldern von Valinor und sie sonderten sich ab von den Noldor. Und dann erfahren wir doch zum Schluss etwas, was wir eigentlich schon wissen, nämlich dass Finwë der König in Tirion ist, Olwë in El Qualonde, also Olwë der König der Teleri in El Qualonde und der oberste König ist aber Ingwë, der König der Vanya. Und dann spoilert Tolkien wieder zum Schluss, wie er es immer macht.
Ja, ich fand es ziemlich cool, wie sie dann auf ihren, wie dann beschrieben ist, dass die Teleri gerne mit ihren Schwänenbooten übers Wasser cruisen.
Und Diamanten an ihre Strände schütten.
Ich fand es mal wieder, wie du gesagt hast, ein gigantischer Cliffhanger am Schluss eines Kapitels. Die Sätze sind immer so gigantisch, denn. Denn alles, was im Königreich Ada lebt oder gelebt hat, bis auf die bösen und grausamen Kreaturen Melkors gab es damals im Lande Aman. Außerdem viele andere Geschöpfe, die man in Mittelerde noch nicht gesehen hat und nun vielleicht nie mehr sehen wird. Denn der Bau der Welt wurde geändert.
Dum, dum, dum.
Ja, wie jetzt geändert?
Ja, da habe ich doch schon gesagt, der Bau der Welt wurde geändert.
Ja, von Scheibe in Rund.
Unter anderem auch andere Dinge passieren am Ende des Silmarillions.
Okay, ja, ich hab schon gehört, das Planschbecken Numenor ist untergegangen.
Das ist korrekt. Das Planschbecken Numenor.
Das war doch in einer der Talkshow-Sendungen, als Marcel
ach so, ja,
gerne
stimmt.
Numenor als Planschbecken-Merchandise hätte. Gut, ich habe dann jetzt nur noch hier was mit einer Elbin.
Ja, wollen wir dann zu den Stammbäumen kommen?
Ja, aber ich hau's jetzt trotzdem schon mal rein, so als damit es sich auch lohnt, weiter zu mit den Stammbäumen. Weil es geht ja unter anderem Halleluja. Um Galadriel.
Richtig.
Die ja nachher mit einem Ableger des Telperions Abbild verheiratet ist.
Das ist der Grund, warum der so wenig sagt im Händering. Er ist eigentlich ein Baum.
Das erklärt alles. Meine Frage ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ich merke, dass ich doch ziemlich filmgeschädigt bin, aber zumindest im Film kriegen sie ja von Galadriel sie sind auch Schwanböte mit dabei, die ja. Gefährten kriegen ja keine. Ich gehe davon aus, das hat noch auf diese Situation jetzt hier mit zu tun, oder? Dass es im Prinzip so ihr Leben lang begleitet, die Schwanboote.
Ja, glaube ich schon, denn wie wir später erfahren werden, ist ihre Mutter eine Teleri und die haben hier die Schwanenboote. Genau. Also vielleicht hat sie das vom Volk von ihrer Mutter abgeguckt. Das könnte durchaus sein.
Das ist also so als durchgängiger Teleri-Faden im Prinzip, dass sie zumindest die Tradition der Schwanenboote aufrecht hält.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß gerade nicht genau, ob es die Schwarmboote schon gibt zum Zeitpunkt, als Tolkien den Herr der Ringe schreibt, also die im Legendarium. Aber wenn das so ist, ist das bestimmt irgendwas, was Tolkien wieder aufgegriffen hat.
Also du meinst, ob er schon mit dem Silmarillion so weit war, als er den Herr der Ringe schrieb?
So weit war er bestimmt schon, aber ob er die Schwarmboote von den Teleri schon eingeführt hatte, das weiß ich gerade so, nicht.
Ach so, genau, das meine ich. Also dass dieses, okay, ja, vielleicht ist das ja auch etwas, was dann aus dem Herrn der Ringe wunderbar da reingepasst hat, weil er meinte, Mensch, wir brauchen eh noch, machen wir es halt windstill. Wale, mir ist mir zu unspektakulär. Ach Mensch, die Galadriel, die hat doch nachher weiße Schwanenboote. Nehmen wir doch einfach Schwanenboote für die Teleri.
Auch das kann natürlich sein, dass, wenn ich dran denke, werde ich das mal nachgucken in der History of Middle-Earth.
Ja.
Okay, Stammbäume?
Stammbäume.
Ich dachte mir, wir machen das Ganze pädagogisch, taktil, visuell. Wenn er gerade kein Fahrzeug lenkt oder mit einem Hund rausgeht oder euch sonst irgendwie nicht an einem ruhigen Platz befindet, dann nehmt euch doch mal Stift und Papier zur Hand und ich lese euch den Stammbaum vor und ihr könnt aufmalen, wer da alles zugehört.
Alternativ könnt ihr natürlich auch Fingerfarbe und eine weiße Wand nehmen.
Auch das ist möglich. Ihr könnt auch kneten, die Leute. Aber es dauert, glaube ich, lange.
Hat Fingolfin jetzt lange Haare oder kurze Haare?
Also wenn man nach den Fan-Illustrationen geht, haben die alle lange Haare.
Ich bezog mich auch nur aufs Kneten.
ihr könnt euch auch, wenn ihr keine Lust habt, irgendwie selber zu malen, auch den Stammbaum hinten im Buch schon angucken. Das ist der Stammbaum 1. Achtung, nicht auf Stammbaum 2 blättern, da werdet ihr gespoilert. Oder ihr könnt einfach mal googeln, House of Finwë oder House Finwës auf Deutsch geht vermutlich auch. Und da gibt es auch ganz viele schöne Stammbäume, wo auch Leute eingezeichnet sind, also wo die Personen gemalt sind. Da müsst ihr eigentlich aufpassen. Viele von der Silmarillion-Illustrationen tendieren dazu, Fanen-Art zu sein. Also es gibt bestimmte Dinge im Silmarillion-Fandom, die Headcanon von Leuten, die quasi zum allgemein anerkannten Fanen-Kanon wurden. Und darum sind manchmal diesen Stammbäumen Leute drin eingezeichnet als solche Partner von Charakteren, die es offiziell nicht sind. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Aber da gibt es ganz viele schöne Illustrationen. Gut, Tobias, hast du Stift und Papier bereit?
Nein, ich habe die letzte Seite aufgeschlagen.
Auch das ist möglich, okay. Finwë war der König der Noldor. Finwës Söhne waren Fëanor, Fingolfin und Finarfin. Die Mutter Fëanors aber war Myriel Serinde, während die Mutter Fingolfins und Finafins Indis aus dem Geschlecht der Vanya war. Wir haben es also mit einer Patchwork-Familie zu tun. Warum das so ist, erfahren wir in den nächsten Kapiteln. Also, Finwë hatte nicht gleichzeitig zwei Frauen, sondern nacheinander. Fëanor war der Tüchtigste mit Wort und Hand und gelehrter als seine Brüder. Sein Geist brannte wie eine Flamme. Das werden wir bald feststellen.
Ich habe da was munkeln gehört.
Fingolfin war der stärkste, standhafteste und tapferste. Auch das werden wir in ein paar Kapiteln merken. Finafin war der schönste und der weiseste im Herzen. Und später wurde er Freund, mit den Söhnen Olwes, des Königs der Teleri, und nahm Eärwyn zur Gemahlin, die Schwanjungfer von Alqualondë, Olwes Tochter. Das ist die Teleri, Mutter von Galadriel, die wir eben schon erwähnt haben. Jetzt kommen die wichtigsten Charaktere.
Ganz kurz, weil hier kann ich auch mal wieder so einen Schwank aus meiner Vergangenheit. Wie gesagt, die meisten Namen kenne ich ja schon, weil ich ja seit 2003 auf Tolkieneske Veranstaltungen gehe und ja jeder irgendwie einen Nickname hat. Und es ist halt jetzt so immens witzig, weil man sucht sich ja eigentlich so nach dem Nickname aus mit einer Figur, mit der man sich identifizieren kann. Und nicht irgendwie, weil wird ja nicht irgendwie gewürfelt oder zugelost. Und das kenne ich zum Beispiel Fëanor, und ich kenne Fingolfin. Und wenn ich mir jetzt so diese Beschreibung von Tolkien zu diesen Charakteren durchlese, denke ich mir so, okay, was für eine tiefe, düstere Seele muss diese Person in jungen Jahren gehabt haben, um sich Fëanor zu nennen, beziehungsweise wo und wann war Fingolfin stark und was war das noch?
Standhaft und tapfer.
Ja, standhaft, ja, tapfer mit sich, ja, aber stark, also ich weiß ja nicht. Nein, also das finde ich immer wieder ganz witzig, dann die Namen zu sehen, weil früher sehr viele meiner Freunde und Bekannten sich am Silmarillion bedient haben, was die Namen betrifft. Und zum Beispiel Varda, eine ganz liebe Freundin und Bekannte, mit der wir Silvesterfeste feiern machen. Immer wenn ich Varda gelesen habe, habe ich halt sie vor meinem Auge gehabt. Genauso wie bei Kierdan halt eben Stefan Servus von herrderringefilm.de. Bei Olwe bin ich sofort bei Marcel.
Ich glaube, der heißt auch nur deshalb Olwe, weil er so oft umzieht, genauso wie Olwe.
Ja, Opa ist Fingolfin.
Aha, echt? Das wusste ich noch nicht.
Ja, weil er halt, gut zu wissen. Der Opa ist von, also der Opa wurde er dann umbenannt, weil viele der anderen Personen, die dazugehört haben, waren im Prinzip aus seinem Abkommen, also vom Stammbaum aus. Und also war er halt eben der Opa von charaktertechnisch von allen anderen. Das ist halt einfach, ja.
Die sehr Geschichte witzig. Kam mir bekannt vor. Ich glaube, die hat er mir schon mal erzählt.
Ja, und Fia müsstest du auch kennen.
Ja.
Also nicht den Tolkien, sondern den Menschen.
Es gibt auch viele, ich kenne viele Leute, die ihre Katzen Fëanor nennen. Ich weiß nicht, ob eine Katze möchte, die Fëanor heißt. So. Spontane Selbstentzündung ist nicht ausgeschlossen.
Ja, gut, aber genug geschwafelt, kommen wir mal zu den Kids der Kids.
Genau, also jetzt die Söhne von Fëanor. Ich hoffe, ihr habt ordentlich Platz auf eurem Papier gelassen. Es ist nämlich vieles, nämlich Maedhros der Lange, das ist der bei Tolkien Gateway als Größe groß angegeben hat. Maglor, der gewaltige Sänger, dessen Stimme weit über Land und Meer schallte. Celegorm der Helle und Caranthir der Dunkle. Auf Englisch heißen sie Celegorm the Fair und Caranthir the Dark. Ich nehme an, das bezieht sich auf ihre Haarfarben. Curufin der Geschickte, der am meisten von seines Vaters Handfertigkeiten geerbt hatte. Und die beiden Jüngsten, Amrod und Amras. Die Zwillinge-Brüder waren gleich von Gemüt und Gestalt. In späteren Zeiten waren sie große Jäger in den Wäldern von Mittelerde. Und ein Jäger war auch Celegorm, der Valinor ein Freund Orhomis war und oft das Horn. Dem Horn des Valar folgte. Das sind die berühmten sieben Söhne von Fëanor. Unbedingt wichtig zu wissen, wer ist. Man kann sie sich anhand der Anfangsbuchstaben merken. Also es kommen erst die beiden M's, dann die drei C's und dann die zwei A's.
Also alphabetisch rückwärts.
Ja. Das ist eine Möglichkeit, sich zu bemerken. Und ein Funfact wieder aus der Tolkien-Szene. In Fanfiction zum Silmarillion haben die ganz häufig nicht die Sindarin-Namen, wie sie hier stehen, sondern die Quenya-Namen. Und das ist der einzige Grund, warum ich die Quenya-Namen mir merken kann. Weil ich die ständig in irgendwelchen Fanfictions lese. Weil die sich da immer mit den Quenya-Namen ansprechen. Okay, kommen wir zum nächsten Bruder, nämlich zu den Söhnen von Fingolfin. Und das waren Fingon, der später König der Noldor in den nördlichen der nördlichen Welt wurde. Und Thorgon, der Herr von Gondolin. Gondolin kennt ihr vermutlich, da schmieden sie sehr gerne Schwerter, die im Herrn der Ringe vorkommen. Und auch im Hobbit. Ihre Schwester war Arithel, die Weiße. Sie war jünger in den Jahren, älter als ihre Brüder, und als sie zur vollen Größe und Schönheit gediehen war, da war sie hochgewachsen und kräftig, und sie ritt und jagte gern viel in den Wäldern. Dort war sie oft in Gesellschaft von Fëanors Söhnen, ihren Vettern, doch keine gewährte sie ihre Liebe. Außer man liest Fanfictions, dann schon. Arfainiel wurde sie genannt, die weiße Dame der Noldor, denn sie war bleich, obwohl von dunklem Haar, und ging nie anders als in Silber und Weiß gewandet. Das sind die Kinder von Fingolfin. Und jetzt kommen noch die Kinder von Finarfin. Und das war nämlich Finrod, der Getreue, der später Felagund, der Herr der Grotten, hieß. Und wenn man mich fragt, der wichtigste Charakter im Silmarillion ist. Und Orodreth, Angrod und Aignor, die keinerlei Charaktereigenschaften haben, die hier zu erwähnen sind. Die vier waren mit Fingolfins Söhnen so eng befreundet, als wären sie alle Brüder gewesen. Eine Schwester hatten sie, Galadriel, die schönste aus dem ganzen Haus Finwis. Ihr Haar leuchtete golden, als hätte es Laurelins Strahl in einer Schleife gefangen. Und das ist der Stammbaum des Hauses Finwis.
Da fällt mir ein, das fand ich halt auch sehr interessant beim Lesen der Geschichte oder des Kapitels. Ich muss gerade eben, ich kann mir echt ums Verrecken diese blöden Namen nicht merken.
Das ist schlecht, Tobias, das ist richtig schlecht.
Nee, aber von Tingol und Melian. Und Tingol war ja einer der Personen, die das Licht gesehen haben. Und es verzerrt ihm ja.
Das ist korrekt.
Und es verzerrt ihn ja nach dem Licht. Und ich fand das dann sehr romantisch, wie dann beschrieben ist, dass das Leuchten in Melians Augen, war das, glaube ich, oder waren es die Haare?
Ich glaube, in ihrem Gesicht tatsächlich.
Oder in ihrem Gesicht. Die Sehnsucht zwar nicht erloschen ließ, aber es ist doch so schön und so nah daran kam, dass es für ihn okay ist. Und das fand ich so eine schöne kleine Nebeninformation, wo ich dachte mir, ach, kleiner Romantiker hat er doch, der Tolkien.
Ja, doch. Es wird nicht immer nur in Lichtungen gestolpert.
Das fiel mir nur gerade eben auf, als du gesagt hattest, Galadriel, die schönste des Hauses. Willst du denn noch weiter auf den Stammbaum eingehen, auf die Namen, die da drunter stehen, oder lassen wir die jetzt wegfallen?
Die würde ich wegfallen lassen, weil die erst später erwähnt werden und wir wollen ja noch viel entdecken. Ich würde noch einmal kurz zusammenfassen, wen es gibt.
Ich habe nur noch eine Nachfrage, ohne jetzt Namen zu nennen. Also Fingon hat ja einen Sohn. Wird die aus einer Rippe produziert oder mit wem? Weil da taucht nichts weiter auf.
Das wissen wir leider nicht. Tolkien hat es ja nicht immer so mit den Frauen. Also wir wissen leider von einigen öfter mal nicht, wer die Frauen sind und wer die Mütter von Kindern sind. Das hat Tolkien uns leider unterschlagen.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt mir diesen Stammbaum angucke, ich meine, jeder, der das Buch jetzt hat, wird eh wissen, über welchen Namen ich rede, oder die anderen haben ja auch Kids. Wenn dann kein Gleichheitszeichen neben dem Namen steht, ist halt klar, dass die Dame unbekannt ist.
Bei Fëanor wissen wir tatsächlich, wie die Frau heißt. Die wird später angeführt. Ich weiß keinen, warum die nicht am Stammbaum drin ist. Vielleicht okay, keinen Platz mehr.
Thorgon ist ja auch ohne.
Genau, da wissen wir den Namen, glaube ich, nicht, aber wir wissen, dass sie stirbt.
Toll. Gut, nee, war einfach nur eine Frage, ob das eine unvollständige Auflistung ist oder gut, bei Fëanor wissen wir, dass es unvollständig ist, aber der Rest ist dann, also viel ist einfach wirklich unbekannt.
Genau, also es gibt ein paar, wo wir es nicht wissen und ein paar, wo wir es wissen, aber die nicht im Stammbaum auftauchen. Okay, also Finwë ist der Stammvater vom Haus Finwë. Er hat zwei Frauen, Miriel und Indis. Mit Miriel hat er einen Sohn, nämlich Fëanor. Fëanor hat sieben Söhne, nämlich Maedhros, Maglor, Celegorm, Carranthia, Curufin, Amroth und Amras. Mit Indis hat er zwei Söhne, nämlich Fingolfin und Finarfin. Fingolfin hat drei Kinder, nämlich Fingon, Thorgon und Arethel. Und Finarfin hat fünf Kinder, nämlich Finrod, Orodreth, Angrod, Aignor und Galadriel. Und das müsst ihr jetzt bis nächste Woche auswendig lernen. Es ist wirklich... Ich meine das völlig ernst, es ist wirklich extrem sinnvoll, zu wissen, wer ist, weil es sonst wirklich anstrengend ist. Oh, ich lese gerade, wir wissen, wie die Frau von Fingolfin heißt. Ich weiß aber nicht, ob sie im Silmarillion erwähnt wird. Naja, das werden wir bald sehen. Aber es ist wirklich vor allem wichtig zu wissen, wer mit wem verwandt ist. Weil ansonsten muss man halt immer nachgucken und das ist dann echt doof. Und es macht mehr Spaß, wenn man weiß, wer ist.
Zur Not, wenn ihr nicht zeichnen könnt oder zwei linke Hände habt als rechtschreibende Person, dann könnt ihr sie einfach auch aus dem Buch auf den Kopierer legen und euch ausdrucken und nebendran legen. Da muss man wenigstens nicht die ganze Zeit blättern.
Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Also, dass ihr es irgendwie parat habt, ob im Kopf oder auf Papier oder damit ihr nicht ganz nach hinten ins Buch blättern müsst, das ist irgendwie auch.
So, wollen wir nochmal einen Abstecher zum Herrn der Ringe machen, Maria?
Genau, das ist eine Sache, die ich gepostet hatte oft in den Social-Media-Accounts. Da hatte ich gefragt, welche von diesen Elben aus Finbys Haus denn im Herr der Ringe vorkommen. Und jetzt soll ich etwas sagen, was ich vergessen hatte zu erwähnen vorher. Diese Elben, ihr werdet feststellen, die meisten von den Namen fangen mit F an. Das ist der Grund, warum sie gemeinhin als die F-Elben bekannt werden. Also Finwë, Fëanor, Fingolfin, Finarfin, Fingon, Finrod und so weiter, fangen alle mit F an.
Das hat man aber Fëanor vergessen zu sagen.
Wieso? Weil er nicht mit Finn anfängt, sondern mit Fee?
Naja, weil seine Kids auch anders heißen.
So, da hat er sich von der Familientradition gelöst. Aber bei den.
Gebrochen mit der Familienehre. Das so früh im Silmarillion, ohne Worte.
Die haben ja alle mehrere Namen und viele von denen haben dann doch irgendwie dieses Finn-Element. Also Finn heißt so Haare. Und ganz viele von denen haben halt.
Oh Gott, Nasendusche.
Ganz viele von denen sind nach Nasenduschen benannt. Nee, aber das.
Ich wusste nicht, dass Finn Haare heißt.
Es heißt Haare und die heißen dann alle verschiedene Art von Haaren irgendwas. Das könnt ihr euch alle gerne durchlesen.
Rückenhaare, Fußhaare.
Genau, das heißen sie. Natürlich nicht. Aber das könnt ihr euch hier im Anhang, wo erklärt wird, wie die ganzen Leute, was das bedeutet, könnt ihr euch das angucken. Ich schlag da gerade mal hin. Haben wir Fingolfin. Steht hier, warum der so heißt? Nein, natürlich nicht. Da müssen wir, glaube ich, mal. Naja, könnt ihr euch selber anschauen. Aber wenn ihr mal den Begriff F-Elben hört, dann sind damit diese ganzen Elben gemeint, die mit F anfangen. Es gibt auch die G-Elben, die fangen mit G an. Und das wurde mir letztens.
Geh doch nach Hause.
Nein.
Du alter Elb, du.
Und das hat mir letztens jemand erzählt. Wer war das? War das beim Smalltalk? Kann sein. Da hat jemand erzählt, welche das Silmarillion nachgestellt und sie haben. Die einen haben quasi die G-Elben und dann die F-Elben gespielt und hatten dann immer so ein Umschlagding, wo sie den Namen umgeblättert haben.
Genau, das hatte Marcel erzählt. Das ist eine Geschichte, die er gerne mal zum Besten gibt. Das müsste, glaube ich, ein Ochsenmut gewesen sein, wo sie das Silmarillion als Theaterstück aufgeführt haben und dann halt eben eine Person dann einfach die alle F-Elben gespielt hat. Gut, aber wir sind ja im Herrn der Ringe und nicht bei den F-Elben.
Genau, gehen wir zurück zum Herrn der Ringe. Also, welche von diesen Leuten werden im Herrn der Ringe erwähnt? Und ich habe gesehen, einige sind auf die richtige Lösung gekommen. Einige haben sie übererfüllt, weil ich erstmal nur die Leute wissen wollte, die wirklich im Kapitel erwähnt werden. Einige haben dann alle aus dem Stammbaum erwähnt, was auch sehr interessant war. Erstmal zu den jetzt erwähnten. Also, wer erwähnt wird öfter, ist Fëanor. Und zwar als allererstes im Kapitel Eine Wanderung im Dunkeln. Und da kommen die Gefährten ja ans Tor von Moria, also in die Türen von Durin. Und da steht geschrieben, deutlicher als alles andere schimmerte in der Mitte der Tür ein einziger Stern mit vielen Strahlen. Das sind Durins Wahrzeichen, rief Gimli. Und das ist der Baum der Hochelben, sagte Legolas. Und der Stern des Hauses Fëanor, sagte Gandalf. Weil der Stern, den man auf dieser Tür von Durin sieht, wenn ihr zum Beispiel in den Herrn der Ringe schaut, da ist ja diese Abbildung von Tolkien drin, von den Türen von Durin. Dieser Stern in der Mitte zwischen den Bäumen, das ist Fëanors Emblem. Und warum der auf dieser Tür drauf ist, das erfahren wir später.
Gut, dann gibt's aber auch noch zwei Erwähnungen im Palantir, also der Palantir im Kapitel. Da würde ich sagen, würde ich mal den ersten vorlesen.
Bitte.
Dann ist er nicht, Pippin zögerte, nicht vom Feind gemacht? Nein, sagte Gandalf, und auch nicht von Saruman. Das übersteigt seine Gelehrsamkeit und Saurons auch. Die Palantiri kommen von noch weiter her als Westernis aus Eldamar. Die Noldor haben sie gemacht. Fëanor selbst hat sie vielleicht gearbeitet in Tagen, die so lange vergangen sind, dass sich die Zeit in Jahren nicht ermessen lässt.
und Gandalf erwähnt dann nochmal Fëanor, nämlich sagt er da auch über den Palantir, den Pippin da in Isengard gefunden hat. Und wie er einen anzieht, habe ich es nicht selbst verspürt. Sogar jetzt verlangt mein Herz danach, meinen Willen an ihm zu erproben, um herauszufinden, ob ich ihm den Stein nicht entreißen und ihn dorthin richten könnte, wohin ich wollte, um über die weiten Ströme des Meeres und der Zeit auf das schöne Tirion zu blicken und die unvorstellbare Hand und den Geist von Fëanor an der Arbeit zu sehen, als der weiße und auch der goldene Baum noch blühten. Einmal Gandalf wird Heimweh, wir können es ihm nicht verdenken. Seht ihr, nachdem ihr Silmarillion gelesen habt, diese Szene hoffentlich in einem ganz anderen Licht, weil ihr jetzt wisst, was Tirion ist, ihr wisst, wer Fëanor ist und ihr wisst, was die weiße und der goldene Baum ist.
Wer Fëanor ist, wissen wir ja noch nicht wirklich. Wir können ihn einordnen, in welche Familie er gehört, wohin er gemacht hat. Aber was er gemacht hat und Co., das steht uns ja noch bevor.
Zumindest hat er anscheinend die Palantiri gemacht und was mich in diesen beiden Szenen, was ich da sehr spannend finde und auch in der Szene da am Tor von den Türen von Lúrin ist, dass Gandalf einfach voraussetzt, dass nicht nur wir wissen, wer Fëanor ist, das wird im Anhang erklärt, sondern auch, dass er von allen Charakteren erwartet, dass die wissen, wer Fëanor ist. Und da ist die Frage, wissen die das wirklich? Also kann Pippin etwas damit anfangen, dass Fëanor die Palantiri gemacht hat? Ist Fëanor eine bekannte Sagengestalt wie Siegfried? Mit der Leute irgendwie was anfangen können? Also das.
Naja, ich würde mal sagen, das ist eher so, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und bei der Jugend nachfragst, wer Siegfried ist, werden ganz viele mit den Achseln zucken. Darum gehe ich eher davon aus, wenn man so eine Geschichte erzählt, dann denkt man sich, okay, das wird schon irgendjemand gewesen sein, weil sich wahrscheinlich viele einfach nicht interessiert. Und so wie ich Pippin kennen und schätzen gelernt habe, wird es ihm einfach egal gewesen sein. Ja, Opa erzählt was irgendwie von früher. Passt schon, mir ist egal, wer die Person ist. Lass mich aber über eurem Feedback gerne eines Besseren belehren.
Ja, das schreibt uns doch gerne mal eure Gedanken dazu, ob ihr wisst, ob ihr glaubt, dass die Leute wissen, wer Fëanor ist. Also wie gesagt, Fëanor wird nochmal im Anhang erzählt.
Erwähnt,
das war das Wort mit R, das ich gesucht habe. Das werden wir jetzt aber nicht vorlesen, weil nämlich gespoilert wird. Und
das wollen wir nicht.
Richtig. Dann wird Finafin wird auch erwähnt im Anhang. Und witzigerweise wird dann einer meiner Herr der Ringe-Ausgaben mit PH geschrieben. Und ich weiß nicht, ob das eine ältere Schreibweise ist, die Tolkien damals noch verwendet hat, oder ob das ein Druckfehler ist. Turgon wird auch einmal im Anhang erwähnt. Es wird aber öfter eine Person, die eine Turgon heißt, erwähnt. Und das liegt daran, dass es auch einen Trusses gibt, der Turgon heißt.
Einer der 118 Personen.
Genau, das hatten nämlich die Truchsessen auch die Könige von Gondor, aber die Truchsessen noch viel mehr standen sehr darauf, ihren Kindern Namen aus dem ältesten Zeitalter zu geben. Wo wir wieder bei der Frage werden, kannten die Geschichten? Vermutlich irgendwie schon. Und dann wird auch noch Finrod erwähnt, nämlich im Kapitel Dreimann hoch. Und da treffen die Hobbits ja auf Gildor und auf die Elben, die da durchs Auenland ziehen. Und da sagt Gildor: Ich bin Gildor, antwortete der Anführer, der Elb, der ihn zuerst begrüßt hatte. Gildor Inglorion aus Finrods Geschlecht. Hier wird also Finrod erwähnt, als ob das irgendwie eine Person ist, die man kennt, obwohl man ihn nicht kennt. Und die Sache mit Finrods Geschlecht ist eine heiß diskutierte Angelegenheit. Wir werden bald erfahren, warum das so ist. Und wenn ihr in den Stammbaum guckt zu Finrod, werdet ihr schon feststellen, warum es relativ schwer ist, aus Finrods Geschlecht zu kommen.
Ja.
Und meine Interpretation, könnte ich jetzt schon mal sagen, ist, dass Finrod hier als quasi Symbolfigur für das ganze Haus steht. Also, dass er nicht von Finrod abstammt, sondern von einer mit Finrod verwandten Person. Was ja dann bedeuten würde, dass Finrod irgendwie die bekannteste Person aus diesem Geschlecht ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ist, weil, wie gesagt, Finrod ist ja die wichtigste Person im Silmarillion.
Ich bin sehr gespannt, weil der Name taucht, ist für mich jetzt noch so komplett unbeschrieben.
Finrod ist ein sehr großer Held.
Okay.
Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwie so als Sagengestalt auch weiterlebt im dritten Zeitalter.
Ganz kurz, falls wir es nicht gesagt haben, das steht im Kapitel Dreimann hoch.
Das hatte ich gesagt, aber jetzt wisst ihr es zweimal. Und da wird natürlich auch Galadriel ständig erwähnt, weil sie ja im Gegensatz zu allen anderen noch lebt.
Dann kommen wir mal zur Bingo-Auswertung. Wie gesagt, schickt uns gerne eure Vorschläge für die nächste Bingo-Karte, dann können wir mal ein paar fertig machen und dann wird zufällig Maria eins zugewiesen, dann wird mir eins zugewiesen und dann gucken wir, wer von uns beiden es schafft, die Bingo-Karte im nächsten Kapitel voll zu kriegen.
Ja, jetzt ist mir immer noch nicht wieder eingefallen, welches Trope ich noch auf die Bingo-Karte packen wollte.
Macht nichts, hast ja noch einen Augenblick Zeit.
Wir gehen mal durch. Also, jemand segelt gen Westen. Ja.
Ja.
Es geht um Sprache.
Es geht definitiv um Sprache.
Alles nur Mythen?
Hätte ich jetzt nicht gesagt.
Vom Schicksal vorherbestimmt auch nicht.
Nee.
Nachtigallen gibt es auch keine. Wasser spielt definitiv eine Rolle. Und es wird auch wieder erwähnt, dass Leute irgendwie Wasser sehr gerne mögen.
Ja, und mit seinem Cliffhanger, eigentlich auch alles ist Verfall, weil der Umbau der Welt, ne, ist ja.
Und Tiere verschwinden.
Ja. Denn der Bau der Welt wurde, geändert, das ist ja ein Verfall, also zumindest in einer, ne, würde man sagen, kann man stehen lassen heute.
Beim Tanzen verliebt sich ausnahmsweise mal niemand.
Ja, aber es hat doch mit Sicherheit jemand mehrere Namen.
Es haben ganz viele mehrere Namen. Zum Beispiel fällt mir spontan ein, Arethel heißt ja auch Arfainil. Und dann heißt Eldamas Elbenheim und Alqualonde ist der Schwanenhafen. Und mehrere Namen haben die eh alle. Wir können ja gerade mal exemplarisch die Namen von Fëanor durchgehen, damit du mal siehst, wie schlimm das ist. Die werden zum Glück nicht alle im Silmarillion erwähnt. Wo ist er denn hier? Also, Fëanor, der Name Fëanor ist, sollte ich nichts Falsches sagen? Fëanor ist, soweit ich weiß, die sindarisierte Form von seinem Mutternamen Fëanaro. Also die Elben haben verschiedene Namen. Sie kriegen einen Namen von ihrer Mutter und einen von ihrem Vater und dann dürfen sie sich selber noch einen aussuchen. Und der Muttername ist Fëanaro, der dann später zu Fëanor wird.
Und wer wird denn in die Geburtsurkunde eingetragen? Welcher der drei Namen?
Alle?
Okay.
Also mit valinorischer Standesamtstheorie kenne ich mich jetzt weniger aus. Dann wurde Fëanor noch Minyon genannt, der Erstgezeugte. Sein Vatername war zuerst Finwë, wie sein Vater, denn auch Elben sind kreativ. Oder auch Finwion, das heißt der Sohn von Finwë. Und später hieß er dann auch noch Kure Finwë, das heißt sowas wie geschickter Finwë, weil er dann seine Fähigkeiten gezeigt hat. Und so ist das mit all diesen Elben. Die haben alle mindestens 5 Namen. Und ab und zu ist man in einer Situation bei einem Quiz, wo man die alle aufzählen muss. Oder man liest Fanfictions, dann haben die auch mal so einen Namen, der aus irgendeinem Grund populär geworden ist.
Okay.
Das war's mit dem Kapitel. Oder hast du noch irgendwelche Fragen?
Bingo ist weiter, jetzt kommst du mal zu den Hausaufgaben hier.
Also ich dachte mir, wir lesen fürs nächste Mal 2 Kapitel, nämlich von Fëanor und der Loskettung Melkors und von den Silmaril und der Unruhe der Noldor. Das sind insgesamt so, lasst mich schauen, es ist nicht wirklich viel. Bei mir sind es 13 Seiten machbar sein und das ist dann quasi so die Voretappe zu der eigentlichen Action. Und
das hast du schon mal gesagt, dass jetzt die Action losgeht. Und dann wandern sie nur.
Sind der Schwanenboote nicht genug Action, Tobias?
Lass mich kurz, nein.
Aber dann die wirkliche Action.
Gut.
Und dann könnten wir nämlich Ende März, wird es ja vielleicht eine Live-Folge geben.
Huch, okay.
Oder zumindest eine Folge, bei der wir uns sehen.
Ach so, ja.
Und da könnten wir nämlich dann die richtige Action besprechen.
Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Die Frage ist natürlich nur, ob du dich dann aus der Bibliothek loseisen kannst für eine Sendung.
Können wir nicht in der Bibliothek aufnehmen?
Werden wir in den Ohren sesseln.
Ja. Nachdem ich Rippchen gegessen habe.
Schauen wir mal, je nachdem, wie das Wetter ist.
Wenn ich keine Rippchen kriege, komme ich nicht.
Okay, dann müssen wir noch mal über die anderen Modalitäten verhandeln.
Okay.
Eins habe ich jetzt noch. Wann kommen die Menschen?
Bald. Lass mich schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kapiteln.
Nee, ist klar. Wir haben eine sehr differenzielle Einstellung zum Begriff bald.
Es passiert noch jede Menge dazwischen, aber dann tauchen sie wirklich auf.
Gut, ich bin gespannt. Nee, dann war's das. Für mich gucken wir noch mal eben kurz in den Kalender. Wir haben jetzt den 2. Februar. Und ich würde sagen, dann ist die nächste Folge, nehmen wir am 2. März auf und dementsprechend hättet ihr Zeit bis 26., 27. Februar die Artikel, die Kapitel zu lesen. Ja, und Feedback zu schreiben. Vor allem 5-Sterne-Bewertungen in iTunes zu hinterlassen, uns auf Instagram, uns auf Twitter zu folgen.
Und 5 Sterne bei Spotify. Wir haben nämlich 0,1 Stern verloren.
What? Hat jemand einen Stern gegeben?
Wir haben jetzt 34 Bewertungen, glaube ich, als ich eben geguckt habe. Aber wir hatten nur noch 4,6 Sterne. Das muss sich ändern.
Mann. Genau. Links, wie immer, findet ihr alle in den Shownotes. Und dann, Maria, bleibt die obligatorische Frage. Wie war der Tee?
Sehr ingwerig, sehr zitronig. Ich denke gerade, dass Ingwer auch ein sehr guter Name für einen Elben wäre, weil Ingwer haben wir ja schon. Ingwer-Zitrone-Tee.
War das jetzt ein anderer als beim letzten Mal? Weil da hattest du ja auch irgendwie so das Gefühl, war ja auch klar, das mit Ingwer und so.
Ich glaube, letztes Mal war Kurkuma, aber es sah ungefähr genauso aus.
Stimmt. Gut, dann sage ich vielen lieben Dank. Ich bin sehr gespannt, ob Feanor Melkor loskettet oder nicht. Und ob das wieder nur ein Cliffhanger im Titel ist. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend.
Dir auch.
Tschüss.
Tschö. Und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.